Entscheidungen. Die sind Bestandteil unseres Lebens und ohne Entscheidungen geht das Leben eigentlich gar nicht. Vielleicht, wenn ich schlafe, dann, aber dann träume ich noch Entscheidungen. Ob es um wichtige Dinge geht oder unwichtige, an Entscheidungen kommen wir nicht vorbei. Ich hatte mir eine Liste gemacht, was so alles zur Entscheidungsfindung gehört. Berufsfindung, Auswahl des Arbeitsplatzes. Manche Dinge, die wir einfach aus Gewohnheit tun, sind aber auch Entscheidungen. Ich habe mir überlegt, wenn ich Chef bin und es geht der Firma nicht so gut, dann habe ich schon Entscheidungen zu treffen, die mir manchmal selbst an die Nieren gehen. Menschen müssen ihren Arbeitsplatz verlassen. Wer denn? Wen behalte ich? Wer muss gehen? Das sind Entscheidungen, bei denen man sich nicht unbedingt sehr wohl fühlt. Ich hatte kürzlich gelesen von Dietrich Bonhoeffer. Der stand vor der Frage, beteilige ich mich am Attentat auf Hitler oder nicht? Ganz schwer. Da braucht man so viel geleitet sein, innere Festigkeit, Geborgenheit in Gott, dass man da solche Entscheidungen in Ruhe treffen kann. Und da bleibt eine große Restspannung übrig. Ich kann mich erinnern aus meinem Leben, da war ich noch nicht so lange Christ. Meinen Job hatte ich auch noch nicht ganz so lange. Da hatte ich die Aufgabe, für die Firmenleitung Zahlen aus 2 Jahren gegenüberzustellen, die dann dazu dienten, dass der Chef so die Lage des Unternehmens vor der Belegschaft in einer Betriebsversammlung darlegte. Ich habe die Zahlen dargestellt und mir fiel dann auf, dass in den beiden Jahren, die ich dargestellt habe, ein Jahr etwas nicht enthielt, was das andere Jahr enthielt. Das war ein so großer Betrag, dass ich die Bemerkung drunter gesetzt habe, in dem Jahr fehlt diese Kostenposition. Mein unmittelbarer Chef bekam eine Kopie davon und rief mich dann rein zu sich ins Büro. Er wollte mich überreden, dass ich diese Bemerkung, die ich dazu gesetzt hatte, weglasse. Und er hat eine Energie darauf verwandt, dass ich darauf verzichte. Ich habe zu ihm klipp und klar gesagt, das wäre für mich eine Lüge. Das kann ich nicht verantworten, das geht nicht. Und er hat mich bedrängt. Und noch ein Satz und noch was. Und am Ende hat er mich gehen lassen, das war gegen Abend, also ich hatte dann Feierabend, so richtig mit einer Drohung, ich werde mal sehen, was ich mir überlege dazu, zu diesem Verhalten. Wie bin ich nach Hause gekommen? Interessanterweise hatte ich ganz viel Ruhe darüber. Ich weiß, wir hatten noch Besuch, meine Schwiegereltern waren da, da war sowieso Trubel im Haushalt, da rutschte das ziemlich in den Hintergrund. Am nächsten Morgen ruft er mich wieder rein. Haben Sie sich das überlegt? Ich habe gesagt, ich bleibe dabei. Dann gab er auf. Machen Sie, was Sie wollen. Und dann war das Thema erledigt. Wie wäre es gewesen, wenn ich darauf eingegangen wäre? Hätte ich mich wohlgefühlt? Ich glaube nicht so ganz. Das waren so herausfordernde Entscheidungssituationen. Die habe ich nicht gesucht, die kamen einfach. Die interessante Folgewirkung war, dass mir danach dieser Mann alles, was ich zu ihm gesagt habe, abgenommen hat. Der hat nachher sich auch nichts überlegt an Negativem. Damit war die Sache gegessen. Das so viel zu Entscheidungen. Aber wenn wir uns überlegen, was ist der Hintergrund, aus welchen Werten, aus welchen Prägungen heraus treffen wir die Entscheidungen, die wir treffen. Dann ist es einmal, spielt sicher die Erziehung eine große Rolle. Was habe ich im Elternhaus mitbekommen? Was habe ich in der Schule mitbekommen? Aber es gibt auch Entscheidungssituationen, wo man in einer bestimmten Lebensphase einfach aus Trotz gegenüber dem, was die Eltern für gut fanden, sagt, nee, ich mache das anders. Ich mache, was ich will. Manchmal geht das dann nicht so ganz gut. Es gibt Vorbilder, die uns helfen, wie wir in bestimmten Bereichen Entscheidungen treffen. Und wir hören manchmal, dass Menschen sehr gravierende Fehlentscheidungen getroffen haben, unter denen sie lange, vielleicht sogar lebenslang leiden. Auch das kann passieren. Also zu wissen, wie treffe ich die in Tüdelchen richtigen Entscheidungen, ist schon ganz wichtig. Was bewegt mich in den Entscheidungen? Ist mein Verstand, die Logik, das eine, meine Emotionen, vielleicht auch meine Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe in bestimmten ähnlichen Situationen. Da wirkt mein Erinnerungsvermögen manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst. Es gibt auch Entscheidungen, die sind abhängig von meinem Reaktionsvermögen beim Autofahren. Überholen oder nicht? Einordnen? Passt die Lücke oder so? Und es ist mein Gewissen. Das, was bei mir als Messlatte vorhanden ist, was sich eingeprägt hat als gut oder schlecht, als schädlich oder unschädlich. Drücken können wir um Entscheidungen uns meistens nicht. Also es gibt vielleicht so ganz kleinen Prozentsatz, wo das möglich ist. Da habe ich noch zwei Zitate von Bonhoeffer. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Aber auch ein Bekenntnis von Bonhoeffer. Herr, in mir ist es finster, aber in dir ist Licht. Und damit sind wir eigentlich bei der Hauptüberschrift über diese Predigt. Für Menschen, die mit Gott leben wollen, könnten wir sagen, wie der Psalmist aus Psalm 119, Vers 105, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Komische Übersetzung, ungewohnt für die meisten. Luther hat gesagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das ist ein Vers aus dem Psalm 119. Dieser Psalm beschreibt von Anfang bis Ende Wort Gottes. Eigentlich müsste man ihn ganz lesen, aber dann nach 176 Versen ist die halbe Predigtzeit um. Wir lesen mal Vers 1 bis 20 und das macht Tabea mal.
Das große Loblied auf Gottes Wort. Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Du selbst, Herr, hast uns deine Ordnungen anbefohlen, damit wir sie mit ganzem Ernst beachten. Ach, dass ich doch beständig die Wege gehen möge, auf denen ich deine Bestimmungen einhalte. Dann werde ich nicht in Schande enden, wenn ich auf all deine Gebote schaue. Mit aufrichtigem Herzen will ich dir danken, wenn ich immer besser deine Rechtsordnungen befolgen lerne, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. An deine Bestimmungen will ich mich halten, verlasse du mich nur nicht ganz und gar. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Indem er sich nach deinem Wort, Herr, richtet. Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Gepriesen seist du, Herr. Lehre du mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Ich selbst will weiter erzählen, welche Rechtsentscheidungen du ausgesprochen hast. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Gerne denke ich über deine Ordnungen nach, achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude, dein Wort will ich niemals vergessen. Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Nur ein Gast bin ich auf dieser Erde. Enthalte mir deine Gebote nicht vor. Zu jeder Zeit verzehre ich mich vor Sehnsucht nach deinen Rechtsbestimmungen.
Brauche ich ja nicht. Danke. Welch eine intensive Bindung des Psalmisten an das, was er sehr unterschiedlich formuliert, aber eigentlich immer dasselbe ist, nämlich Gottes Wort, Gottes Gedanken über uns Menschen, Gottes Wege, die er gerne gesehen hat, dass wir sie gehen. Eine Sehnsucht nach dem Wort Gottes wird da deutlich. Und eine Freude. Er freut sich darüber. Das ist so phänomenal. Wir könnten diesen Psalm weiterlesen und das geht bis zum Ende in ähnlicher Weise so weiter. Interessant sind die Beschreibungen von dem, was Gott sagt. Ordnungen, der Weg, das Gesetz, Bestimmungen, Rechtsentscheide, Gebote. Ich habe noch einige Verse mehr gehabt, aber es ist immer dieselbe Ausdrucksweise. Er freut sich am Wort Gottes. Mal ehrlich, freuen wir uns immer am Wort Gottes? Manches kommt uns langweilig vor vielleicht, wenn wir so Passagen mit Geschlechtsregister oder so. Und anderes, da denkt man, ach, kenne ich schon. Dabei gibt es so viele Feinheiten, die wir, wenn wir genauer lesen, wo wir merken, da steckt noch ein bisschen was anderes drin, als das, was ich bisher kenne. Es gibt einen Vers, den möchte ich besonders herausheben. Das ist der Vers 67. Da schreibt der Psalmist: Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Da könnte man sagen, da war ich auf falschem Dampfer. Da war ich in einer Spur, die dir, Herr, nicht so gefiel. Ergebnis, ich bin auf die Nase gefallen. Und nun ziehe ich die Schlüsse daraus. Lieber gucken, was sagt das Wort Gottes zu bestimmten Herausforderungen, zu bestimmten Tatbeständen. Interessant. Auch das stellt der Psalmist fest. Der hat ein Ideal. Ich will immer das tun, was Gott will. Aber er stellt auch fest, das packe ich eigentlich gar nicht. Es gibt so viele Situationen, wo ich dann doch an meine Grenzen komme. So mag das vielleicht der ein oder andere heute hier auch empfinden, dass die Gebote Gottes immer einzuhalten, schaffen wir nicht. Darum möchte ich mit euch einen Schritt weitergehen, und zwar ins Neue Testament. Die Überschrift des nächsten Punktes lautet eigentlich: Jesus und das Wort Gottes sind eine Einheit. Sie sind eins. Und wenn wir letztlich Jesus in unser Leben eingeladen haben, dann kommt damit erstens mal Wort Gottes in uns hinein, und es kommt auch etwas hinein, die Fähigkeit, in diesem Wort zu leben. Und genau diese Einheit möchte ich noch einmal ganz stark beleuchten. Johannes 1, die ersten Verse, da heißt es: Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Hier merken wir, wie Johannes begriffen hat: Wort Gottes, Jesus, der Vater, ist eine Einheit. Er spricht hier noch nicht vom Heiligen Geist. Das kommt später noch. Aber wir merken, wie Jesus und wie Johannes verstanden hat: Jesus und das Wort gehören zusammen. Ich fand bei demselben Gedanken, den gibt es auch noch in Hebräer 1, da spricht der Vers 3 etwas Interessantes aus. Das habe ich neu entdeckt, das war mir vorher noch nicht bewusst. Das ist gut, wenn man, sage ich mal, wenn man forscht und guckt, was steht denn da und da. Da steht: Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Boah, habe ich gedacht. Gottes Wort ist dazu da, dass all das, dass unser Lebensumfeld gehalten und getragen und zusammenhalten gehalten wird. Ist das nicht ein faszinierender Gedanke? Durch sein Wort trägt er das alles. Und es ist auch kein Wunder, dass deswegen, weil dieses Wort Gottes so eine große Bedeutung hat, in der Geschichte der Kirche es immer wieder Strömungen gab, die die Authentizität des Wortes Gottes hinterfragt haben. Es wurde untergraben, es wurde fälschlich ausgelegt, manche Dinge wurden hinterfragt. Und kein Wunder, wenn das Wort Gottes die Ebene ist, über die in der Regel ein Christ versorgt wird mit dem, was sein Leben, was seinem Leben Qualität und Ausrichtung nach Gott gibt. Hier merken wir auch, wie bedeutsam Wort Gottes für unsere Entscheidungsfindung ist. Aber wenn wir Gottes Wort ausleben wollen, brauchen wir diese Beziehung zu Jesus. Darum ist auch verständlich, dass Jesus selbst gesagt hat, wer mich liebt, der hält mein Wort, der richtet sich danach. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Jesus, damit wir in seinen Ebenen denken. Damit wir es lernen, so zu empfinden, wie er empfunden hat. Und das ist ständig letztlich ein Prozess, dass wir im Lesen des Wort Gottes sagen, Herr, so möchte ich auch handeln, so möchte ich auch sein, schaffe das in mir. Und er hat es versprochen, in uns das zu schaffen. Da kommen wir noch gleich drauf. Ein ganz wichtiger Gedanke, eigentlich zwei, Wort Gottes zu lesen ohne Glauben, ohne dieses Vertrauen in diese Aussagen, die darin stehen, kann ich nicht davon profitieren. So wie ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, ohne dass ich sehen kann, so muss ich dem Wort Gottes Glauben und Vertrauen schenken. Die Bibel sagt schon, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und das Zweite ist, es gibt eine Menge Aussagen im Wort Gottes, die meine Stellung zu Gott zum Ausdruck bringen. Wer ich bin vor ihm, ein Kind Gottes, ein Erbe, ein Beschenkter, das ist die eine Ebene. Und daraus herausfließend kommt die zweite Ebene, dass ich eine Hilfe finde für meine Lebenssituationen, in denen ich Entscheidungen treffen muss. Und das klappert die ganze Palette des menschlichen Lebens ab. Da geht es um zwischenmenschliche Beziehungen, da geht es um das Leben in der Arbeitswelt, da geht es um Familie und Ehe. Epheserbrief macht das ganz deutlich, wie Gott eine Ehe sieht, die ihm gefällt. Und da bindet er sogar die Beziehung von Mann und Frau, stellt er als Vergleich dar, wie die Beziehung von Christus und der Gemeinde. Eine interessante Parallele, die da geschildert ist. Die alltäglichen Lebenssituationen sind in vielen Briefen des Neuen Testamentes beschrieben, wo es Konfliktsituationen gab und es gab Empfehlungen, wie die Christen sich verhalten sollen. Jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt, der uns noch hilft, klar zu sehen, wie sich unser Leben und die Lebensprinzipien verändern. Römer 12, die Verse 1 und 2. Da wird so ein Prozess erkennbar. Achtet einmal darauf. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir merken hier so einen Gedankenfluss. Wir lernen Gottes Erbarmen kennen, indem Jesus uns unsere Schuld vergibt und wir die Bestätigung des Geistes haben, wir sind seine Kinder. Die Tür zur Ewigkeit ist offen. Aus diesem Bewusstsein, dieses Erbarmen hat mich erreicht, kommt jetzt meine Antwort. Und diese Antwort ist, ich stelle jetzt mein Leben Gott zur Verfügung, ordne mich ihm unter. Das heißt, ich sortiere jetzt auch Dinge aus meinem Leben, die vorher da waren und ihm jetzt nicht gefallen. Darum dieses nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt zu leben. Und dann zu lernen, in einer neuen Weise zu denken. Das neue Denken bekomme ich dann, wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige. Aha, so meinst du das, Herr. Okay, dann möchte ich das so tun. Hilfst du mir? Klar, sagt der Herr, mache ich. Und dann aus diesem Veränderungsprozess werde ich ein neuer Mensch. Wir hatten das letzten Sonntag hier im Gottesdienst. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist genau das, oder sage ich mal, im Römerbrief steht genau, sage ich mal, die verfeinerte Darstellung, wie das passiert, wenn Neues in mir entsteht. Und dieser Prozess, den Paulus hier beschreibt, der hört eigentlich nicht auf, bis wir bei Jesus sind. Aber es ist ein schöner Prozess. Es deckt manches an Motiven in mir auf, worüber ich mich nicht so freue. Ich bin manchmal beschämt vielleicht, aber das Erbarmen Gottes ist größer. Er nimmt mich an die Hand, sagt, komm, wenn ich in dir lebe, dann wirst du anders. Jetzt aber bei einer solchen Lebenseinstellung spüren wir, wie oft wir dann im Kontrast zu dem, was um uns herum bei den Menschen als Maßstab da ist. Und da bin ich dann herausgefordert, zu sortieren und zu sagen, das nicht mehr, das ja. Auch dieser Prozess wird sehr lange dauern. Und mein Umfeld ändert sich ja auch. Die Gesellschaft verändert sich mit ihren Maßstäben und damit bin ich immer wieder neu herausgefordert, diese Maßstäbe zu prüfen am Wort Gottes. Sind sie richtig? Gefallen sie Gott? Das und es kommt dann auch manchmal dazu, dass ich zu manchen Menschen sage, nee, das mache ich nicht mit. Das passt nicht zu meiner Lebenseinstellung als Christ. Was mir aber noch ganz wichtig ist, Wort Gottes und meine Zeiteinteilung. Ich erlebe ja ganz viele Menschen, die sich ständig mit dem Thema Medien beschäftigen. Wer im Bus sitzt, sieht kaum noch einen Menschen, der nicht das Handy in der Hand hat, die Strippe im Ohr oder da drauf guckt, tippt und sich berieseln lässt oder kommuniziert. Überlegen wir einmal, wie nutzen wir unsere alltägliche Zeit? Wie viel Raum bekommen die Medien? Wie viel Raum bekommt Gott, um zu mir zu sprechen? Das Hauptelement des Redens Gottes ist sein Wort. Es gibt auch noch andere Situationen, auf die will ich jetzt nicht eingehen, aber das Wort Gottes ist das, was Hauptinfokanal ist von Gott zu mir. Und es gibt noch etwas anderen, einen anderen Aspekt. Wenn Gottes Wort, wenn ich mich damit beschäftige, kommt etwas in mein Herz hinein und in meinen Kopf auch. Die viele Verse kommen in mein Erinnerungsvermögen und ich kann sie abrufen in Zeiten, wo ich ohne Bibel bin, wo ich in Konfliktsituationen Hilfe und Antwort brauche, wo ich Wegweisung brauche. Das habe ich schon ganz oft erlebt. Der Geist Gottes erinnert uns an bestimmte Stellen der Bibel, die für meine jeweilige Situation relevant sind. Das ist ein so schönes Erlebnis. Das ist bereichernd. Und die Voraussetzung dafür ist aber, dass ich das Wort lese, drüber nachdenke und auf die Art und Weise es als Input erstmal in meinen Kopf hineinbekomme. Und gar nicht so schlecht ist es auch, wenn man in der Gemeinschaft von Christen das Wort im Vordergrund sieht. Und dazu eine Bemerkung: Im Herbst jetzt beginnt unser Wachstumskurs. Habt ihr davon schon mal gehört? Dieser Kurs behandelt in diesem Jahr das Kapitel 5 aus dem Matthäusevangelium. Das ist Teil der Bergpredigt. Ganz schön klare, deutliche Kost, die Jesus seinen Jüngern damals zugemutet hat, die sollten wir uns auch mal zumuten. Und das Vorbereitungsteam hat schon ordentlich daran gearbeitet und so viele Dinge herausgefunden, eigentlich reichen die 7 Abende gar nicht aus. Darum haben wir es ja auch nur reduziert auf ein Kapitel 5. Aber ich möchte gerade vor dem Hintergrund des Predigtthemas dazu einladen. Und ein letztes noch, etwas ganz Offizielles. Bringt ihr mal die letzte Folie ran. Etwas, was der Gemeindebund als Stellungnahme der Bedeutung des Wortes Gottes geschrieben hat. Es gibt verschiedene Stellungnahmen zu bestimmten Themen, die von der Bundesleitung gegeben werden. Und als ich mich vorbereitete, habe ich gemerkt, das wäre ja eigentlich nicht schlecht, wenn du da mal guckst. Ich kannte dies, hatte das auch schon mal gelesen. Und da habe ich mir etwas markiert, eigentlich den letzten Satz. Was in der Bibel gründet, ist verbindlich, wirksam und lebensförderlich. Dies wird durch das Wirken des Heiligen Geistes vermittelt und erfahren. Mit der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz stimmen freie evangelische Gemeinden darin überein, dass die Bibel in allen Fragen des Heils und der Lebensführung zuverlässig ist und höchste Autorität hat. könnte ich sagen, okay, das, was ich jetzt hier behauptet habe, das stimmt mit der Bundesleitung überein, autorisiert. Ich denke, ihr habt alles durchgelesen. Dann möchte ich mit Gebet schließen. Lieber Vater, danke dafür, dass du uns so sehr liebst und dass du aus dieser Liebe heraus alles geschenkt und gegeben hast, was dazu notwendig ist, dass wir ein Leben führen können, an dem du Freude hast. Herr, hilf uns, dass wir diese Hilfsmittel, diese Wege und Ebenen, die du uns bietest, auch wirklich nutzen. Und dass wir sie so mit einem offenen Herzen nutzen, dass etwas hineinfließen kann in unser Herz. Und dass wir jubeln können über die Stellung, in die du uns hineingestellt hast als deine Kinder. Und dass wir ausgerüstet sind, mit deinem Wort im Herzen als einem Teil der Waffenrüstung gegen die bösen Anläufe des Feindes. Herr, ich preise dich, denn du bist der Geber aller guten Gaben. Amen.